ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Ein Literaturhaus, zwei Gäste und ganz viele gute Geschichten aus dem Leben und aus dem Bücherregal. Ich bin Mona Amesian und sage herzlich willkommen. Vor mir, ihr könnt es hören, sitzt ein höchst motiviertes Publikum. Was ihr nicht hören könnt, sind zwei noch leere Stühle hier neben mir, die jetzt gefüllt werden mit zwei Menschen, die ihr vielleicht schon kennt, in jedem Fall, aber heute besser kennenlernen werdet. Zum einen begrüße ich eine Frau, die sich selbst Profi-Autorin nennt. In ihrer Insta-Bio. Sie hat in Bonn und Paris studiert, lebt und schreibt in Köln und hat im vergangenen Jahr ihren ersten Roman rausgebracht mit dem Titel Freizeit. Ich sage herzlich willkommen, Carla Kaspari. Mein zweiter Gast heute kommt geradewegs, und damit meine ich wirklich geradewegs, aus dem Fernsehstudio. Seit einem Jahr moderiert er die Sendung Wissen macht A. Außerdem kennt man ihn aus seinem Podcast Gefühlte Fakten und auch aus der Buchhandlung. Da liegen mittlerweile drei Bücher von ihm und sein neuestes heißt Heartbreak. Herzlich willkommen, Tarkan Bakci.
Hi, danke schön.
Carla, ich habe es jetzt gerade mit so einem Augenzwinkern hier in deiner Vorstellung gesagt.
Großes Augenzwinkern. Ja,
großes Augenzwinkern. Ich habe es auch dahinter gelesen, aber ab welchem Level wird man Profi-Autorin?
Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo man Geld damit verdient. Das ist bei mir der Fall.
Also dann haben wir hier quasi zwei Profi-Autoren und Autorinnen sitzen auf der Bühne.
Nee, ich musste tatsächlich zahlen, damit ich schreiben darf.
Bei mir Ach, so ist das. Ja gut, dann rede ich nochmal mit dem Verlag. Dann rentiert sich das ja wahrscheinlich nicht so sehr mit deinen drei Büchern. Und deswegen gehst du noch ins Fernsehen nebenbei. Und du kommst wirklich, also vor zwei Stündchen oder so, standst du noch im Zwergenkostüm.
Ja, mental habe ich noch einen riesen Zwergenhut und einen Bart auf. Ja. Wissen macht A, ist total verrückt, macht Riesenspaß und ist sehr viel anstrengender, als ich dachte. Im Fernsehen dachte ich immer, ja, die Kaspern da, die improvisieren ja was. Aber nee, das sind Masochisten, die stecken einen in Kostüme, die lassen einen da tanzen.
Ja, aber was war das denn heute? Ich habe das in deiner Insta-Story gesehen, ein Zwergenkostüm. Was, also worum ging's?
Es ging, ich habe es ein bisschen falsch verstanden, es ging um Märchen und ich habe mich dann als Rumpelstilzchen verkleidet und sah einfach aus wie ein Zwerg, weil ich auch nicht der größte Mensch der Welt bin. Gab es vielleicht ein paar Gags darüber, aber kann man dann alles schauen in
Also Ende man muss Jahres. Das erklären, ihr zeichnet gerade die komplette nächste Staffel auf genau. Und dann ist das bei dir wirklich super getaktet, jeden Tag Studio über zwei Wochen oder so.
Genau.
Also wir haben ja gerade gesagt, Tarkans Alltag besteht gerade viel aus Fernsehstudio. Wo haben wir dich heute weggeholt? Was ist bei dir gerade so los?
Ich sitze vor allem am Schreibtisch zu Hause und versuche mein zweites Buch zu schreiben.
Oh, da kommen wir später noch drauf, auf dieses zweite Buch, auf das Projekt, was da gerade auf dem Schreibtisch liegt in Arbeit. Also wir halten das mal kurz fest. Ihr zwei, ihr seid keine vollkommen Unbekannten, weil Nein. Das wird man vielleicht zwischendurch merken, dass ihr euch kennt. Kann man sagen, ihr hattet mal einen gemeinsamen Arbeitsalltag?
Auf jeden Fall.
Ja. Für Studio Schmidt?
Für Tommy Schmidt.
Für Tommy Schmidt, da habt ihr Gags geschrieben und habt im Büro zusammengesessen und für die Sendung
Skripte. Es war wirklich ein Büro, man sagt, also es war eigentlich ein AutorInnenraum. Das klingt viel cooler als Büro, aber es war letztlich ein richtiges Büro.
Klingt direkt ein bisschen fancy.
Ja, du warst ja auch da, also du kennst das ja.
Ich war auch da, genau, wir haben uns da alle so ein bisschen getroffen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen.
Ist doch super. Dann weißt du ja, dass das in den MMC-Studios wahnsinnig traurig ist.
Oh, das war so deprimierend.
Das war wirklich, das war
so tief wollte ich da jetzt nicht einsteigen, aber ja, es
ich
ist wahnsinnig
Moment,
traurig.
Ich dachte jeden Moment, Stromberg kommt um die Ecke. Also es hat so einen Versicherungsvibe gehabt.
Nimmt wirklich dem Fernsehen jeglichen Glamour. Aber gut. So, und obwohl ihr euch schon so ein bisschen kennt, würde ich sagen, wir erweitern das jetzt noch ein bisschen, dieses Kennenlernen. Also generell heute Abend. War jemand von euch schon mal bei einem Speed-Dating?
Das Speed Dating.
Ihr habt 1,5 Minuten. Ihr dürft fragen, was ihr möchtet. Tarkan, deine Zeit zum Speed Dating läuft ab jetzt.
Ich fange mal ganz einfach an. Nahostkonflikt. Was ist deine Meinung? Nein. Meine eigentliche Frage wäre, welche Farbe findest du überbewertet?
Rot.
Oh, okay. Du bist so ziemlich die coolste Person, die ich kenne. In so einer Oldschool-Art und Weise. Mhm. Ich habe dich noch nie die Fassung verlieren sehen. Wann hast du das letzte Mal so richtig die Fassung verloren?
Heute Vormittag.
Es gibt manchmal so Sachen, die man mit seinem Körper kann. Zum Beispiel, ich kann einhändig klatschen. Hast du eine Freak-Eigenschaft an dir?
Das habe ich schon mal irgendwo bei dir gesehen. Ich finde das so krank, dass du das kannst. Kannst du das nochmal machen?
Oh. Ach komm!
Ich kann, das führe ich jetzt nicht vor, aber ich kann so Spuckebläschen machen. Also wie so Seifenblasen, aber mit Spucke und dann kann ich die so fliegen lassen.
Wow.
Interessant.
Ja.
Was war deine stärkste Verletzung?
Ich war noch nie in meinem ganzen Leben verletzt. Also wirklich so keine Sportverletzung oder so. Kein
gar nichts?
Gar nichts, keine Zerrung, gar nichts.
Aber hast du es mal versucht wenigstens?
Also nee, nicht aktiv. Hm. Sollte ich das?
Nee. Hast du ein Hobby?
Mehrere.
Wirklich?
Ja.
Kannst du mir ein Hobby nennen?
Fußball spielen zum Beispiel.
Ach, das weiß ich das doch weiß sogar.
Du. Wir kennen uns viel zu gut, das macht gar keinen Spaß. Nein.
Wenn du ein Tier wärst, welches andere Tier würdest du am ehesten essen?
Diese eine Frage, Tarkan, darfst du noch zu Ende stellen.
Ja, wenn du ein Tier wärst, welches andere Tier würdest du essen?
Aber das ist eine doofe Frage, weil jetzt weiß ja niemand, welches Tier ich wäre, oder?
Aber vielleicht ist das ja das Spannende. Das ist eine elliptische Frage.
Wow.
Wer ist jetzt doof, hä?
ich würde eine Fledermaus essen.
Fledermaus, okay.
Gut, das sagt jetzt auch viel über deinen Charakter aus.
Ja, ich bin hier ganz transparent und ehrlich.
Ja, wir drehen den Spieß um und der Timer läuft ab jetzt für Carla.
Lieber Tarkan, was hast du heute gefrühstückt?
Ich habe heute so ein ekelhaftes Medienfrühstück gehabt, nämlich so ein flüssiges Frühstück. Diese, wo auf den Flaschen immer steht, das ist eine ganze Mahlzeit. Und dann trinkt man die und denkt, nee.
Das
war keine ganze Mahlzeit.
Sehr spätkapitalistisch.
Ja, wahnsinnig spätkapitalistisch.
Warst du schon mal im Literaturhaus Köln?
Nein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ein Literaturhaus ist, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so den Eindruck, das ist eine Bücherei, die sich mehr Mühe gibt. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Hörst du lieber Podcasts oder liest du lieber?
Die ehrliche Antwort ist, ich höre lieber Podcasts, weil dabei kann ich noch was anderes machen und auch sehr spätkapitalistisch. Aber nur lesen habe ich manchmal das Gefühl, ich mache zu wenig.
Okay. Jetzt kommt eine Zwischenfrage. Wie findest du Bruno Mars?
Gut. Ich finde, also ganz im Ernst, ich muss mich mal hier als Marsianer outen. Ich finde, der macht das schon ganz gut. Der singt gut.
Ja.
Man merkt nicht, dass er ultra klein ist. Also alles, was ein Mann erreichen kann, hat er damit erreicht, finde ich.
Wie findest du das Römische Reich?
Sehr, sehr gut.
Sehr zeitgenössische
und,
Frage.
Ja, und ich bin so froh, ich dachte immer, ich bin damit sehr alleine.
Mhm.
Aber ich habe auch das Gefühl, viele faken es, weil wie oft ich schon versucht habe, Smalltalk über das Römische Reich anzufangen und ich bin aufgelaufen.
Könntet ihr euch vorstellen, weiter mit der Person, mit der ihr gerade gesprochen habt, eurem Speed-Dating-Partner, eurer Partnerin, in Kontakt zu bleiben, zumindest für diesen Abend?
Ja, auf jeden Fall. Und danach so ein leichter WhatsApp-Instagram-Kontakt, wo man immer mal wieder schreibt, man müsste sich mal wieder sehen, aber es ist nie so.
Lass mal einen Kaffee trinken gehen.
Genau.
Ich mein, du konstruierst das jetzt gerade so, es ist ja genau das.
Das ist ja aber
mit der Hälfte der Menschen, die man so kennt, ist das ja so.
Ja.
Obwohl sie Fledermäuse essen würde und obwohl er denkt, ein Literaturhaus ist eine Bücherei, die sich ein bisschen mehr Mühe gibt.
Ich würde sagen, gerade deshalb.
Vielleicht auch gerade deshalb.
Aber wir müssen echt mal einen Kaffee trinken.
Wir sollten echt mal einen Kaffee trinken, ja.
Also wir werden euch am Ende dieses Abends darauf festnageln, dass ihr beide in eurem Kalender ein Datum stehen habt für einen Kaffee.
Ja.
Jetzt seid ihr aber ja heute hier, auch wenn Tarkan sagt, er findet Podcasts besser als Bücher, was auch eine gewagte Aussage ist für eine Veranstaltung,
Moment.
Die Buchlaunch heißt.
Die Frage war, ob ich lieber lese oder lieber Podcasts höre.
Ja.
Aber ich finde ja Bücher besser, also trotzdem finde ich Bücher besser als Podcasts.
Aber du hast beim Lesen das Gefühl, man würde zu wenig tun.
Genau.
Wobei ich finde, dass gerade beim Lesen hat man ja das Gefühl, man würde mehr tun als bei allem anderen, was man konsumiert, weil man es mit einer gewissen Konzentration machen muss, wohingegen Podcast und Fernsehen und so ja einfach reinfließt und wieder
das stimmt.
Ja. Aber um mal kurz die Lanze für die Bücher zu brechen hier.
Die armen Bücher.
Die
haben so überhaupt keine Lobby.
Also lass uns über.
Doch, das hier ist die Lobby.
Wir sind die Lobby. Guck mal, so sieht die Bücherlobby aus.
Sehr mutig, in der Atmosphäre mal für die Bücher einzustehen.
Ja. Du. Es gibt keine Situation im Leben, in der ich nicht für die Bücher einstehe. Auch heute hier.
Wow.
Und deswegen.
Ich hasse Bücher.
Du hast sie nicht, zumindest drei nicht, denn die hast du geschrieben. Und mit deinem aktuellsten sitzt du jetzt hier, das steht so schön drapiert vor dir. Und davor lag es auf deinem Schreibtisch, wahrscheinlich in Form eines digitalen Textes.
Ja, ich habe immer wahnsinnig Angst vor dieser Horrorvorstellung. Das hört man ja mal wieder, irgendjemand eine Masterarbeit geschrieben hat und dann der Laptop geklaut wurde oder so. Deswegen schreibe ich immer in so einen ganz ekligen Google Doc, was gar nicht schön aussieht, aber weil ich weiß, die Daten, im Zweifelsfall rufe ich Herrn Google an und dann hat er die noch.
Also aber nein, aber es Laptop wird also in lauter Clouds und so gespeichert.
Genau, es ist völlig unsicher. also jemand, der gut Passwörter raten kann, kann mein nächstes Buch schon lesen. Aber mir gibt das eine Sicherheit, weil ich denke, komm, wenn der Laptop kaputt geht, wenn das geklaut wird, es ist irgendwo, Steve Jobs hat das irgendwo.
Aber wie lange gab es dieses Google Doc? Also wie lange lag dieses Buch faktisch auf deinem digitalen Schreibtisch?
Also seit der Eröffnung bis zum ins PDF umwandeln, ich glaube 2 Jahre ungefähr.
Also ich würde sagen, das ist untere Hälfte so der Länge, die man so braucht für so einen Roman. Der hat ja schon auch so seine, wenn nicht 200.
Ja, die Hälfte,
wie gesagt, ich bin schlecht in Buchseitenraten. Ich wäre ja gerade
die
nicht
Hälfte,
so
da ist Platz für eigene Notizen und so.
Ach so, ach, das war der Teil. Ah ja, den habe ich überblättert, das stimmt.
Und sehr viele Bilder auch.
Aber du hast, also ich habe es gerade gesagt, du hast ein Sachbuch schon geschrieben, du hast einen Roman schon geschrieben, also andersrum, erst den Roman, dann das Sachbuch. Jetzt Heartbreak. Mhm. Wenn du diese 3 Bücher jetzt vergleichst, was macht das hier anders für dich oder besonders das Alleinstellungsmerkmal jetzt von Heartbreak?
Es ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung des ersten Buchs. Beim ersten Buch habe ich gelernt, wie man Bücher schreibt. Und dann dachte ich, cool, jetzt kann ich's. Und jetzt habe ich dann das geschrieben. Und ich glaube, wenn man das allererste Buch liest und dann das Buch liest, es fühlt sich schon ähnlich an. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich bisher in allen Sachen, die ich mache, mich nicht großartig verstellen muss. Also ich habe jetzt keine Kunstfigur, die ich mir anziehe, auch literarisch nicht. Man liest da schon sehr genau das, was man denkt, was ich schreiben würde. Nämlich so halbgare Gags und vielleicht 2, 3 Themen, die komisch sind, dass ich die jetzt anspreche. Und deswegen ist es gar nicht ganz großartig anders. Also wer das erste Buch mag, wird das hier, glaube ich, auch mögen.
Ich habe, als ich es gelesen habe und wir so ein kleines Vorgespräch hier für den Abend heute geführt haben, habe ich dir gesagt, ich habe das selten, dass ich Bücher lese und wirklich die Stimme des Autors oder der Autorin dabei höre, aber ich konnte dieses Buch nicht lesen, ohne die ganze Zeit Tarkan im Kopf zu haben. Also wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel Zeit miteinander verbracht, auf jeden Fall. Und ich habe beim Lesen deine beiden Hauptfiguren kennengelernt, Tom und Marie. Man kann, glaube ich, spoilern, dass sie sich im Laufe der Geschichte kennenlernen, treffen. Aber erstmal kann man ja festhalten, dass sie tendenziell ein sehr, sehr konträres Leben führen,
ja,
oder?
Ja, die haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Marie hat einen ganz normalen Bürojob und Depression, was, glaube ich, bei sehr vielen Menschen mit Bürojob der Fall ist. Und ihr Ex-Freund hat sie verlassen, also ihr Freund hat sie verlassen, aber ohne Gespräch, ohne alles. Einfach weggeblockt, das war's. Das ist gerade ihre Situation. Und Tom ist ein Musiker, der mega durchstartet gerade und jetzt auch einen Film dreht mit einem Hund, den ganz Deutschland liebt. Also der ist, wenn er eine Aktie wäre, Bello. Sehr, ich habe mir gedacht, was würden so Redaktionsmenschen denken, was ein guter Hundename ist? Aber es ist der unkreativste
Schnuffi,
Hundename.
Bello.
Ja, und da bin ich auf Bello gekommen. Ja, und dreht mit dem und geht gerade total ab. Also wenn er eine Aktie wäre, könnte man auf den setzen. Und die beiden Leben haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Was war so für dich der Ausgangspunkt für diese Geschichte?
Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ambition, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen oder überhaupt ein Buch zu schreiben. Und wollte erstmal Buchpause machen nach dem letzten Buch und habe einfach dann irgendwann gemerkt, dass es mir so mittelgut geht. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, du Trottel, man kann ja auch schreiben, ohne dass daraus ein Buch werden muss und ohne, dass man das irgendwo abgeben muss. Und du kannst ja auch nur für dich schreiben, um Dinge zu verarbeiten. Und das war der Startpunkt. Also ich habe mich sehr viel mit dem Thema Depression befasst, weil ich da sehr wenig drüber wusste. Also ich bin nicht betroffen, ich habe keine Depression. Und deswegen war es so erschreckend für mich, so was? Das macht jeder Fünfte in Deutschland durch und ich weiß nichts davon. Wenn jeder Fünfte einen Beinbruch hätte, wird das doch dauernd im Fernsehen laufen. Leute würden sagen, ey, heute mal Brennpunkt Beinbruch. Was ist da los? Warum haben wir das alle? Gibt es bei Depressionen nicht so richtig? Also ich als nicht betroffen hatte sehr wenig Berührungspunkte. Und wenn, dann waren es immer so, dann wurde das immer so von Künstlerinnen und Künstlern, was ja auch sehr gut ist, in die Öffentlichkeit getragen. Mhm. Aber da wirkt es dann immer wie was sehr Besonderes. Und so wie ich die Krankheit kennengelernt habe, ist es überhaupt nicht besonders. Es ist mega langweilig und demütigend und ermüdend und es ist totaler Alltag eigentlich. Und das wollte ich gerne verstehen und nachvollziehen und dadurch ist dann eben auch Marie entstanden, die eben eine Figur ist, die Depressionen hat, ohne dass die dadurch definiert wird und ohne dass sie sich irgendwas daraus ziehen kann. Also sie ist dann nicht irgendwie eine geile Künstlerin, die sagt, oh ja, und der Schmerz war wichtig für mich, sondern es ist einfach so wie Leute rauchen, hat sie halt Depressionen, ist einfach Teil ihres Lebens. Und da fing das Ganze erst an, zu einem Buch und zu 2 Figuren zu werden. Tom, Medienwelt, viele Sachen, die ich da verarbeiten wollte. Viele Leute, mit denen ich noch einen Kaffee trinken wollte zum Beispiel.
Carla, du kommst auch vor im Buch übrigens, ja, Kapitel 5. Cool.
Freak, der Fledermäuse ist.
Genau.
Nennen wir ihn Carlos. Ja, und das war der Anfang. Ja. Und dann sind die Figuren entstanden und dann wurde irgendwann klar, die haben eine eigene Stimme und eine eigene Geschichte und dann ist es von ganz allein passiert.
Dann lass uns doch mal reinspringen, weil du hast dich entschieden, dass wir beide Figuren von dir kennenlernen. Und ich glaube, du fängst an mit Marie.
Genau, also ich fand es ein bisschen unvollständig, wenn man nur eine von beiden kennenlernt. Und deswegen beobachten wir beide mal in ihrem Alltag.
Bitte.
Marie rennt durch die Wohnung und kontrolliert zum vierten Mal die Herdplatten. Aus, 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 sagt sie laut, als spreche sie mit einem unartigen Hund. Und wieder, aus, 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 aus. Sie kommt zu spät zur Therapie, aber sie kann sich einfach nicht vom Herd lösen. Schließlich holt sie ihr Handy hervor und fotografiert die Schalter als Beweis. Dann endlich kann sie das Haus verlassen. Sie läuft im Stechschritt über die Straße, während sie das Foto vom Herd checkt. Immer noch alles, aus, 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 aus. Sollte sie plötzlich sterben und man fände ihr Handy, wäre das wahrscheinlich eine höchst interessante Folge für einen True-Crime-Podcast. Es scheint ein gewöhnlicher Herzinfarkt gewesen zu sein, aber was bis heute Fragen aufwirft, sind die unzähligen Bilder von ausgeschalteten Herdplatten auf ihrem Handy. Der Herdplattenfall bringt ganz Deutschland zum Rätseln. Sowas in der Art. Vielleicht ist sie aber auch gar nicht die einzige Person, die so viel Angst davor hat, den Herd angelassen zu haben, dass sie einen Haufen Herdplattenbilder auf dem Handy hat und ihr Tod wird genauso dröge wie ihr Leben. Macht nicht so richtig Bock, aber ich fand es wichtig, die mal in ihrer Drückheit zu schildern. Und deswegen würde ich jetzt an einen etwas spannenderen Alltag hüpfen, nämlich an den von Tom. Der dreht eben, wie gesagt, mit Bello. Mit leichtem Schritt verlässt Tom das Zimmer, um unten in der Bar nach WLAN zu suchen. Die Bar ist voll besetzt. Das heißt, am einzigen Tisch sitzen die einzigen Gäste des Hauses. Martin, der Regisseur, und Rakete, der Trainer von Bello. Tom weiß nicht, ob Rakete ein Spitzname ist oder ob seine Eltern einfach große Fans von Raumfahrt sind. Und mittlerweile ist es auch zu spät, um ihn danach zu fragen. Martin ist ein bärtiger, massiver Mann, der so aussieht, als wäre er gerade frisch aus dem Moshpit gestiegen. Seine Haare sind etwas zu lang und etwas zu fettig. Und er ist einer von diesen Menschen, die bei jedem Wetter kurze Hose tragen. Diese sehr weiten mit großen Seitentaschen. Martin grunzt und trinkt sein Bier leer. Dann steckt er sich eine Zigarette in den Mund und steht auf. Ja, ich gerne rauchen und dann ins Bett. Rakete bestellt sich noch ein Bier und schaut Tom fragend an. Ah, ich sollte nicht so viel trinken, meint Tom. Ich muss noch Text lernen, aber beißt sich dann auf die Zunge. Denn er hat direkt seinen Vater und Manager im Ohr, der ihm jetzt erklären würde, dass er diese Chance nutzen muss, um sich mit Rakete anzufreunden. Denn Rakete, das ist ja quasi Bello und Bello hat eine Wahnsinnsreichweite, die Toms Karriere sehr helfen würde. Wobei, korrigiert sich Tom, eine Runde geht bestimmt noch. Rakete lächelt zufrieden und gibt die Bestellung auf. Das ist der Anfang einer Katastrophe, so wie sei besagt. Aber die Katastrophe selber, die kann man dann für einen eleganten Preis von 22 Euro
ein großer Applaus erfahren. Für die smootheste Buchwerbung des Abends. Du hast auf jeden Fall nicht übertrieben, was dann passiert, ist wirklich eine Katastrophe und es wird sehr, sehr actionreich. Carla, jetzt heißt dieses Buch ja Freizeit.
Ja.
Ist vergangenes Jahr rausgekommen im Sommer. Warum ist Freizeit, ist ja auch so richtig plakativ, fett den ganzen Titel ausfüllt, warum ist das der perfekte Titel für diese Geschichte, die du geschrieben hast?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt der perfekte Titel für die Geschichte ist, aber es ist einfach der perfekte Titel für einen Roman.
Punkt.
Also, ja, gerne weiterklatschen.
Ja, gerne weiterklatschen, absolut. Bitte, immer. Also es ging dir nicht darum, mit dem Titel die Geschichte zu treffen, sondern einfach, dass das Buch verkauft wird.
Das sagst du jetzt. Nein, ich finde es einfach einen super schönen, auch auf eine Art poetischen Titel. Und es gibt ganz unterschiedliche jetzt Bedeutungen, warum das tatsächlich so heißt. Eine ist zum Beispiel natürlich, dass Leute in ihre Instagram-Stories dieses Buch halten, weil sie gerade in ihrer Freizeit lesen.
Clever.
Sag nicht, das hast clever. Du vorher noch nicht verstanden.
Ja, das habe ich wirklich nicht verstanden. Und ich dachte, ich habe nämlich genau so eine Story gemacht. Ich dachte, bin ich schlau und kreativ.
Ja, das ist die eine Sache.
Plan aufgegangen.
Und wenn man jetzt mal so ein bisschen hier so, also autopoetologisch gesehen vielleicht, denkt, dann glaube ich schon, dass Romane im besten Fall sowas wie das Leben verhandeln. Und ich wollte meinen ersten Roman jetzt nicht unbedingt Leben nennen. Und habe nach einem cooleren Titel gesucht und dann kam Freizeit.
Und bevor wir drüber reden, was so drinsteht in diesem Buch, du hast ja gerade im Speed-Dating, hat Tarkan dich ja schon nach deinen Hobbys gefragt und du hast gesagt Fußball. Und Fußball hängt...
Wie so eine Grundschülerin.
Absolut, überhaupt nicht. Fußball. Ich finde Fußball ein grandioses Hobby.
Ja, ist es.
Und dein spezieller Fußball, den du spielst, hat ja auch was sowohl mit deiner Freizeit, aber auch mit diesem Buch zu tun. Es ist ja alles ein großes Geflecht.
Worauf willst du hinaus?
Dass in deiner Mannschaft jemand spielt.
In meinem Team.
In deinem Team.
Weil wir sind ein Mixed-Team. Man sagt
also,
heutzutage Team.
Dann sagt man hier Mannschaft. Okay.
Ich sag auch manchmal noch Mannschaft.
Das okay, ist in deinem, oh, wieder was gelernt. In deinem Team spielt jemand, der zufälligerweise Bücher lektoriert bei einem großen Kölner Verlag.
Ja.
Und dann hast du dem bei einem Training nicht nur Bälle zugespielt, sondern auch ein Manuskript? Oder wie lief das dann?
Es lief nicht ganz so. Ich hatte nicht so die größten Kontakte in die Literaturszene oder so und hatte gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein, und kannte aber David und habe David dann einfach geschrieben, wie man so weiter vorgehen würde. Und David, nett wie er ist, hat gesagt, dass ich ihm das Manuskript ja mal schicken könnte. Und dann hat er sich das durchgelesen und dann haben wir ein Buch daraus gemacht.
Zack, so schnell kann es gehen.
Ja.
So kann es auch laufen. Super. Finde ich eine richtig coole Geschichte. So, Franziska, hast du dir ausgedacht oder überlegt, das soll deine Hauptfigur sein? Die ist am Anfang des Buches 27 Jahre alt und kommt gerade aus Paris zurück.
Ja.
War da 2 Jahre lang. Was hat sie da gemacht und was ist so ihre Lebenssituation am Anfang der Geschichte?
Nicht so eine geile, glaube ich. Also sie hat da studiert und hat sich dann von ihrem Freund getrennt und kommt dann zurück in ihr altes Leben, also in ihre Heimatstadt sozusagen, und sieht sich dann so mit 27 in ihren Endzwanzigern und dem Chaos, was so damit einhergeht und den Entscheidungen, die gefällt werden müssen, konfrontiert und ja, versucht sich da so durchzuleben.
Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass Franziska so eine eher, sagen wir mal, nüchterne und distanzierte Person ist. Kann man das so sagen oder wie würdest du sie beschreiben? Die hat ja schon sowas nicht so ganz Nahbares oder Sympathisches.
Sag ruhig, wie es ist. Sie ist schon unsympathisch.
Sie ist schon unsympathisch.
Also, oder ich meine, manche können sich auch total gut mit ihr identifizieren, ne? Und ich glaube auch, dass viele Menschen an sich unsympathisch sind. Sie ist trotzdem auch irgendwie liebenswert und auch trotzdem nahbar und auch sehr emotional. Ich glaube, sie ist als Figur einfach ambivalent und das fand ich auch spannend zu erzählen.
Und was auch spannend ist, sie schreibt ja in deinem Roman einen Roman.
Ja.
Also das ist sehr meta, aber ich fand's richtig cool. Was schreibt sie denn da? Was ist ihr Ziel damit, mit der Geschichte?
Das wird, glaube ich, gar nicht so richtig, also es wird auf jeden Fall nicht benannt. Sie schreibt aber, oder die Figuren, über die sie schreibt, tragen dieselben Namen. Deswegen ist Namen auch so ein interessantes Thema für mich, wie ihre tatsächlichen Freundin in der Diegese, also in der erzählten Welt. Und von daher kann man sich nie so ganz sicher sein, ist es jetzt eigentlich tatsächlich irgendwie Franziskas Leben oder ist es eine Fiktion, die sie da erzählt? Sind die Figuren wirklich so, wie sie sie beschreibt, oder ist es ihre Idee? So, und das war die Idee hinter dieser Metaebene.
Dann lass uns doch mal reinsteigen. Du liest jetzt ein Stückchen vor, wo du Franziska ein bisschen erzählen lässt, beziehungsweise du schreibst über ihr Schreiben und wie sie rangeht an diesen Roman.
Franziskas erster Text in Romanlänge war entgegen der Erwartung ihrer 4.365 Twitter-Follower kein Coming-of-Age-Roman geworden. Ihr erster Text in Romanlänge war stattdessen im Rahmen eines Ghostwriting-Auftrags entstanden. Es hatte sich um die Biografie einer durchschnittlich erfolgreichen Motivationstrainerin gehandelt, die sich vor allem auf Tipps und Lebensweisheiten für Frauen ab 40 spezialisiert hatte. Franziska hatte der Name der Frau bis zur Anfrage des Verlags nichts gesagt. Sie hatte sich dann zu Recherchezwecken einige Videos ihrer Speeches angesehen. In den gestenreichen Vorträgen ging es viel um Selbstliebe, um Dankbarkeit und darum, in den richtigen Momenten Nein zu sagen. Die Situation im Video wirkte so trostlos, dass Franziska automatisch großes Mitgefühl mit allen Anwesenden empfand. An einer Stelle gegen Ende sagte die Motivationstrainerin »Il reste toujours l'Everest« und animierte die Frauen im Publikum zum Aufstehen und rhythmischen Mitklatschen. Franziska bekam Gänsehaut. Sie sagte dem Verlag am nächsten Tag zu. Obwohl sie der Ansicht war, dass sie die Arbeit einer Motivationstrainerin eigentlich verachten sollte, machte Franziska die Arbeit am Buch Spaß.
Carla Kaspari. Vielen Dank. Ist es okay vom Gefühl, dass man so um sich selbst kreist in so einem Buch und die eigenen Erfahrungen mit da reinbringt? Oder ist es was, wo man manchmal auch so denkt, boah, was habe ich denn jetzt bitte für eine Berechtigung, hier meine Gedanken aufzuschreiben? So ein Buch ist ja auch schon einfach was Krasses, ne? Das zu schreiben und zu sagen, so Welt, ich habe euch was mitzuteilen, hier sind 300 Seiten für 22 Euro, go for it.
Ja, Das sind so die Probleme, mit denen sich AutorInnen so im Alltag rumschlagen.
Da kann nicht.
Ich habe da völlig mit abgeschlossen.
Ja, das ist aber so geil, weil da will ich auch hin.
Ja,
aber das,
ich kann dir gerne so ein Coaching mal geben. Ja, genau. Auch umgangssprachlich Mansplaining genannt.
Weil du scheinst einfach, ich meine, du hast jetzt schon drei von den Dingern geschrieben. Ich sitze gerade am zweiten. Also man merkt einfach, du bist da pragmatischer drauf, was dieses Schreiben angeht. Und du nennst deine Figuren, no offense, aber Tom, Marie und Bello. Und das ist so, das ist einfach so ein straightforward, ich mache jetzt einfach meine Bücher, was ich auch gerne hätte auf eine Art. Auf eine Art auch überhaupt nicht. Aber
ich wollte gerade sagen, also so ganz nimmt man es dir nicht, aber gut.
Aber ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass es verschiedene Facetten von Unterhaltung gibt. Und diese Diskussion, was ist Unterhaltung wert, fand ich irgendwann so ermüdend. Ich finde es völlig okay, eine gute Zeit mit einem Buch zu haben und dann am Strand das wegzulesen. Und wenn ich zwischendrin so kleine, wie Brokkoli in Süßigkeiten, dann auch so zwischendrin ein paar Sachen, die mir wirklich viel bedeuten, unterkriege, dann mehr will ich gar nicht. Also ich habe irgendwann meine Ansprüche runtergesetzt. Ich bin nicht Kafka, was sehr gut ist in vielerlei Hinsicht. Und es ist völlig in Ordnung. Also wenn man ein Buch liest und man hat Spaß, dabei ist das keine Sünde. Und Unterhaltung hat auch einen Wert für sich, ohne dass man dauernd drüber reden muss, ob das einen Wert für sich hat.
Was ich ja tatsächlich ganz cool finde, ist, dass beides ja so den Platz hat und seine Berechtigung hat, generell so in der Kultur- und Literaturwelt. Kann man ja auch jetzt auf diese Veranstaltung hier münzen. Ne? Es ist total fein, dass es Hochkultur gibt. Ich möchte euch jetzt nicht von der Hochkultur hier runterholen, aber es ist total okay, dass es das Feuilleton gibt, dass es literaturtheoretische Diskussionen gibt und dann ist es okay, dass es Veranstaltungen gibt, die lustig sind, die unterhalten, die Bücher auf eine...
Ich finde daran aber sehr, sehr spannend, dass vieles, was mir als Hochkultur verkauft wird, so viel Energie drauf verwendet, deutlich zu machen, dass es Hochkultur ist, dass ich denke, das ist irgendwie Zeitverschwendung. Für mich ist absolute Zeitverschwendung, weil ein Großteil der Sache mit der einen Hand geschrieben wird, weil mit der anderen sich noch ein runtergeholt werden muss, gefühlt. Es geht mir so auf den Sack.
Na gut, steile Thesen hier.
Na, Entschuldigung.
Also ich glaube einfach, um das ein bisschen zu schlichten, ich glaube, man sollte...
Dankeschön, danke. Also, es ist nur, weil etwas einfach verständlich ist, ist es nicht dumm. Und
genau,
es ist so eine masochistische Ader. Aber wenn ich es verstanden habe, dann kann es ja nicht so clever sein. Wenn der Mensch... Ja, sorry. Okay.
Ich wollte nur sagen, mir macht es Spaß, hier mit euch heute auch Spaß zu haben auf dieser Bühne und übers Lesen und Schreiben zu reden und auch über alles drüber hinaus.
Wo sind wir hier?
Weil wir ja heute im Literaturhaus in Köln sitzen und Tarkan, dein Buch spielt ja genau hier. Warum hattest du das Gefühl, Köln ist ein cooler Ort oder ein dankbarer Ort für einen Roman?
Nochmal zur Hochkultur? Nein, Quatsch.
Ich finde es auch super schön, ich könnte da jetzt mal abendfüllend drüber reden.
Wir müssen mal einen Kaffee zusammen
trinken. Absolut. Zückt schon mal eure Telefone und die Kalender, da kommen wir noch hin.
Ja, ich war einfach zu faul, mir da was auszudenken. Also ich habe jetzt 7 Jahre in Köln gewohnt und fand es dann sehr naheliegend, den Menschen, der in den Medien arbeitet, in dem Buch, auch in Köln leben zu lassen. Und auch so ein bisschen ein Ventil für mich, da ein paar Sachen zu verarbeiten, wie hässlich diese Stadt ist zum Beispiel, aber wie schön sie gleichzeitig auch ist. Und mich damit auseinanderzusetzen. Also es war völlig für mich einfach nur Sachen, die ich gerne über Köln loswerden wollte. Da hat sich das schon angeboten. Und der zweite Teil spielt ja in Italien, in der Toskana. Das war genau derselbe Grund. Ich wollte es eigentlich erst nach Thailand verlegen, habe dann gemerkt, ich habe keine Ahnung von Thailand. Was soll ich jetzt? Ich habe keine Meinung zu Thailand. Und dann, lieber dahin, wo ich was zu sagen kann. Und das war bei mir in Deutschland halt Köln und im Ausland am ehesten noch die Toskana.
Und bei dir, Karl, also du hast ja deine Hauptfigur aus Paris kommen lassen, sozusagen. Das findet sich ja auch in deinem Lebenslauf wieder. Du warst auch eine Zeit lang mal in Frankreich und bist dann irgendwann wiedergekommen. Wie sehr hat so der Ort und auch Köln dich in deinem Schreiben irgendwie beschäftigt und geprägt?
Also ich lasse es in dem Text bewusst offen. Es wird immer von einer mittelgroßdeutschen Stadt gesprochen.
Weißt du, nicht spannend? Also zwei Personen, die hier sitzen, die eigentlich so dieselbe Basis hatten und in derselben Stadt geschrieben haben und die eine Person lässt es offen, die andere beschreibt mir den Hansaring.
Ja, wunderschön. Was für ein toller Ort, der Hansaring.
So viel Herz, viele innere Werte.
Ich glaube, wenn man in Köln lebt oder Köln ein bisschen kennt, dann liest man Köln schon auch aus Freizeit heraus. Und das war auch, finde ich, auch total in Ordnung und sogar gut, weil ich finde, dass ich liebe Köln natürlich. Und genau wie Tarkan finde ich, das bietet eine tolle Folie, weil es so scheiße ist und auch so so viel Wärme in dieser Stadt ist. Und es ist darüber hinaus super anstrengend und dann auch wieder sehr prätentiös, das zum Beispiel in Berlin oder so zu verorten. Mhm. Und über Hamburg wüsste ich jetzt nichts. Deswegen war Köln auch, ist auch einfach ein super.
Das sind die drei großen Städte, die wir haben in Deutschland.
Ja, also ich meine, ja. Ja, genau. Ja,
bei mir hat es
ja
geschwankt zwischen Köln und Borkholzhausen tatsächlich. Mhm. Da war ich mir nicht sicher.
Schön, dass du dich für Köln entschieden
hast. Absolut, schön, dass du dich für Köln entschieden hast.
Ja, auch an der Stelle, ich liebe Köln, also ich würde mich auch als Wahlkölner bezeichnen.
Wie lange seid ihr beide schon da?
Ja, so 7 Jahre.
Sieben Jahre hast du gesagt, genau.
10.
Ich habe gelernt, ab 10 darf man sagen, man ist Kölnerin oder Kölner.
Habe ich auch gelernt. Mhm.
Und trotzdem darf man es immer noch nicht so ganz sagen. Also da sind die echten Kölnerinnen und Kölner haben da schon ihre Anspruchshaltung.
Weil das auch was ist, was ich an Köln sehr gerne mag, wenn man jetzt in München irgendwie Oktoberfest feiert, dann gucken einen die Menschen mit Lederhose, die wirklich aus München kommen, immer so ein bisschen versnobbt an und denken, oh, die ganzen scheiß Touris, die hier reinkommen, die wissen noch gar nicht, worum es wirklich geht. An Karneval ist allen alle scheißegal. In Köln habe ich das Gefühl, egal ob das jemand ist, der aus ganz anders herkommt, zum ersten Mal Karneval feiert oder nicht, es wird gemeinsam gekotzt und am Tisch getrunken und das ist so eine sehr inklusive Auffassung von Heimat. Und das finde ich ganz toll. Also normalerweise grenzt Patriotismus ja aus. Und ich finde, ein Kern des kölschen Patriotismus ist dieses, was uns in der DNA ausmacht, dieses komm mit an den Kölschtisch und lass noch einen trinken und auch Lieder singen, die gar nicht so unangenehm sind. Ich finde, Karnevalsmusik geht.
Es ist okay, ich war gerade zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Oktoberfest und konnte vorher mit Kölner Karneval nie was anfangen. Ich glaube, ich sehne mich so sehr diesem Fest entgegen, weil das, was ich da gesehen habe, war wirklich, also da ist der Karneval für mich in der Traditions- und Volksfestkultur nochmal auf ein ganz neues Level gestiegen, oder?
Sehr gut.
Also,
sehr gut.
Seid ihr Karneval? Bevor wir, ich würde gleich so ein bisschen mal euren Bewegungsradius hier in der Stadt ein bisschen eingrenzen, aber jetzt waren wir gerade schon beim Karneval. Carla?
Ja, also ja, du sagst es selbst, 10 Jahre und dann ist man so richtig hier und ich spüre das jetzt auch, also innerlich und mental.
Was macht das?
Ich bin bislang immer geflohen vor Karneval und habe das jetzt auch dieses Jahr so gemacht und war dann lustigerweise auch in Paris und habe es komplett bereut, nicht da zu sein. Also ich hatte krasse FOMO und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall dabei sein, also sowas von, und ich habe richtig Bock darauf. Plötzlich, ganz plötzlich.
Dann lass uns das zusammen machen, weil es ist genau das ist auch mein Plan.
Und dann gehen wir noch mal einen Kaffee
trinken. Dann gehen wir noch mal einen Kaffee trinken.
Nein, aber wirklich, also ich habe so, ich glaube, und das ist ein Zeichen, dass ich jetzt so richtig hier bin.
Tarkan, bist du dabei?
Ja, ich habe lange gedacht, also die ersten 2, 3 Jahre bin ich auch geflohen, weil ich dachte, das ist überhaupt nichts für mich. Es hat mich sehr über mich selber erschreckt, als ich rausgefunden habe, ach du Scheiße, ich find's voll geil. Solange es aber hell ist, also sobald es dunkel wird, finde ich, kippt die Stimmung auch so weird. Und ich feiere von 9 bis 19 Uhr wie so ein 8-Jähriger.
Sehr schön. Wo geht ihr in Köln hin, wenn ihr ein Buch kaufen möchtet?
Ich hatte lange Zeit eine Buchhandlung, die sich aber weigern, meine Bücher irgendwie auszustellen. Und deswegen bin ich jedes Mal traurig, wenn ich da bin. Ja, die haben immer sehr groß von meinem Podcast-Partner Christian alle Bücher. Und aber nicht meine. Und er hat aber eine Buchhandlung, bei der es andersrum ist. Und seine Buchhandlung hat sogar so Themenwochen. Und er hat zum Beispiel Weihnachtsbücher geschrieben, Themenwoche Weihnachten, sein Buch war nicht dabei. Er hat dieses Man vergisst nicht, wie man ein Schwimmbuch geschrieben. Und das Thema könnte buchstäblich sein, Bücher über das Vergessen von Schwimmen. Und sein Buch wäre nicht dabei. Aber meins jedes Mal. Und seitdem gehe ich da hin. Das ist eine fantastische Buchhandlung. Oder in die Buchhandlung in Nippes. Die heißt auch einfach nur Buchhandlung Nippes. Auch wieder genäht. die ist auch sehr schön.
Auf der Neusser Straße.
Genau.
Ne? Ja? Okay.
Bei mir halt noch so Themenwoche Weihnachten nach. Ja.
Ja. Selten. Selten denkt sich mal ein Unternehmen, weißt du was, an Weihnachten.
Da machen wir mal eine Themenwoche.
Da machen wir was.
Ja, genauso selten wie Hunde, die Bello halt. Ja. Nein, Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Also unironischer Tipp, der andere Buchladen in der Südstadt in Köln. Super schön, tolle Auswahl und nette Leute.
Und stellen dein Buch aus?
Ja. Also was heißt ausstehen? Das lag da.
Ja. Wo geht ihr in Köln hin, wenn ihr feiern gehen wollt? Passiert das eigentlich in eurem Leben?
Das ist eine gute Frage.
Also Disco habe ich so ein bisschen ab... Ich glaube, niemand sagt Disco.
Ich wollte gerade sagen, allein bei dem Satz war schon klar, dass du nicht feiern gehst.
Also wenn ich mal das Tanzbein...
Welcher Club ist deiner?
Wenn ich mal das Tanzbein schwingen will.
Wenn du mal eine fesche Party...
Das mache ich sehr selten. Ich bin häufiger dann länger in Bars und das finde ich irgendwie angenehmer. Und es gibt eine Bar, die ich sehr gern mag, die Red Fox Bar, weil da gibt es wahnsinnig viel Zeug zum Daddeln. Man kann so Skiball spielen oder so an so Automaten.
Was für ein Ball?
Skiball, das ist so eine Mischung aus Bowling und Darts. sehr gefährlich.
Man wirft mit Pfeilen
über den Boden. Nee, man wirft mit Bowlingkugeln auf so eine Art Dartscheibe. Es macht mega Spaß.
Wie heißt das?
Skiball.
Können mal bitte alle klatschen, die vor dieser Erklärung schon mal was von Skiball gehört haben?
Kennt irgendwer Skiball? Ja, da ist meine Crowd.
Da ist deine Crowd aus der Red Fox Bar.
Ich sag Ski.
Ich sag Ball.
Da bin ich ganz gern.
Carla.
Also es wird viel seltener natürlich oder ist viel seltener geworden als früher. Aber so, ich finde Tanzen hin und wieder schon befreiend und gut. Und dann kann man so ins Yaki gehen oder ins Gewölbe in Köln. Das ist eine gute Disco.
Ich hab einfach genickt. Du hättest jetzt auch Fantasienamen sagen können.
Ist diese Stadt Endgame für euch oder ist das eine Zwischenstation und dann geht es irgendwann wieder raus?
Also ich sehe mich hier nicht weggehen, ehrlich gesagt. Also man sollte schon hin und wieder mal weg, aber immer nur für kürzere Episoden und Abstände und so als Homebase, wie man sagt, wenn man Skeetball spielt, ist es super hier.
Ja, wenn Carla bleibt, dann muss ich eigentlich auch bleiben. Für mich aber ähnlich. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und vielleicht mal ein bisschen weiter raus, aber ich traue mich auch nicht, meinen Mietvertrag aufzugeben. Das ist wie wenn man einen Parkplatz gefunden hat. Manchmal fahre ich dann nicht mehr Auto, weil ich denke, nee, komm, den kriege ich nie
den
wieder.
Den kriege ich nie wieder, ja.
Ich habe seit 3 Jahren Auto in der Fuchsstraße stehen.
Schon so voller Spinnenweben, schon so mit Vogelkacke überzogen, ja.
Eure Fragen.
Vor der Veranstaltung habe ich angekündigt, hey, fragt alles, was ihr möchtet. Carla und Tarkan, die beantworten euch alles. Und das Ergebnis ist ein echt dicker Stapel. Ich glaube, wir schaffen nicht alle, aber wir gehen mal so ein bisschen durch. Frage 1. Essen oder trinken eure Protagonisten, worauf ihr beim Schreiben Lust habt?
Meine essen sehr wenig, glaube ich, außer in Italien, da habe ich sie richtig schlemmen lassen. Aber eigentlich nicht, weil ich habe so super Futterneid und dann... Nee, meistens lasse ich die Sachen machen, die ich nicht mache oder nicht machen würde. Oder wo ich, man kennt das ja manchmal, wenn man im Bad ist und denkt, oh, bei der Diskussion vor 10 Jahren, das hätte ich mal sagen sollen. Das sagen die dann.
Ah ja.
Also die leben eher das Leben aus, das ich nicht ausleben kann.
Ja, ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht, finde aber eine sehr spannende Frage, weil Franziska trinkt Kaffee, mag ich zum Beispiel auch. Sie isst Linsensalat,
das
mag ich auch total gerne.
Gut.
Also es ist so, da steckt voll viel drin. Und ja, klar, das ist eine gute Frage.
Okay, dann wird es jetzt ein bisschen philosophischer. Was ist euer Guilty Pleasure?
Allgemein im Leben, oder was?
Also hier steht, was ist euer Guilty Pleasure? Also wahrscheinlich allgemein im Leben, also ihr könnt es auf Musik beziehen, ihr könnt es auf Bücher beziehen, ihr könnt es aufs Essen beziehen.
Ich bin vollkommen auf dieser Welle mitgeritten, die irgendwann gesagt hat, du musst dich für nichts mehr schämen. Es gibt keine Guilty Pleasures mehr. Und früher war es dann sowas wie, ja, ich snack irgendwie wie wild, weil ich habe auch ein sehr impulsives Essverhalten. Also ich esse entweder nichts oder alles. Und das war dann immer so ein Guilty Pleasure, zu sagen, komm, jetzt töte ich diese Chips-Packung einfach mal und dann fange ich an zu snacken. Und das habe ich aber vollkommen abgelehnt. Also ich habe mittlerweile ich habe keine Guilty Pleasures mehr. Ich stehe zu dem, was ich mag und sage, komm, dann gucke ich halt eine Staffel Love Island oder was auch immer. Das ist in Ordnung.
Und hör dabei die Backstreet Boys.
Exakt.
Absolut. Carla.
Also ich finde es ganz praktisch, als Autorin oder als Autor kann man das einfach als Recherchezweck verkaufen.
Sehr gut.
Und das ist bei mir auch so. Und zum Beispiel liebe ich zu recherchieren so Vanlife-Couples auf YouTube zum Mittagessen. Das ist so mega entertaining. Und das brauche ich natürlich für meine Texte.
Ja, tatsächlich spürt man auch so einen Anflug davon in deinem Buch.
Das ja, guck. Ja, da ist es.
Wie lange braucht ihr morgens im Bad? An alle drei, Tarkan, Carla und Mona.
Ja, Mona, erzähl
doch mal. Fang du doch mal an.
Ich glaube, vertretbar lang. Abends ist eher das Ding bei mir. Ich habe eine sehr stark ausgeprägte Zahnputzroutine. Also wirklich so lang, dass ich dabei eine Doku gucke.
Weil du normal putzt und das lange oder weil du sehr intensiv dich mit jedem Zahn beschäftigst?
Sowohl als auch.
Die Zwischenräume, ne?
Also die Zwischenräume sind der Gamechanger und ich habe verschiedene Gänge sozusagen. Also ich putze erst mit einer Handzahnbürste, dann Zahnseide, dann elektrische Zahnbürste, dann diese kleinen Piekser und dann am Ende noch Mundwasser. Und jeder Zahnarzt dieser Welt sagt mir, das ist nicht gesund, Kind, was du tust. Ja. So, wer kann das toppen?
Also bei mir sind Aufstehen und Aufwachen 2 unterschiedliche Ereignisse. Und meistens werde ich so beim Aus dem Tür gehen wach und ich kann es ja nicht genau rekonstruieren. Also viel mehr als Duschen Und vielleicht, also meine Zähne wurden sehr neidisch, als sie das gehört haben. Und auch ein bisschen vorwurfsvoll. Vielleicht mal mit so einem Flutschfinger durch.
Ich kann bei dir mal Mansplaining mit Zähneputzen machen, wenn du möchtest.
Ja, lieben gern.
Können wir mal ein kleines Coaching machen.
Ich brauche vielleicht 5 Minuten morgens dann.
Ja, auch so, also ganz unspektakulär, 10 bis 15 Minuten oder so.
Boah, also wer auch immer diese Frage gestellt hat, hat sich Spektakuläreres erhofft. Was würdet ihr arbeiten, wenn das, was ihr gerade macht, keine Option wäre?
Wie weit ist denn das gefasst? Weil ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Schreiben machen.
Ja, das geht nicht.
Okay, dann bin ich aufgeschmissen. Weil ich habe, ja, ich glaube, ich hätte nicht die Ausdauer für was anderes. Und deswegen meine Hemmschwelle, einfach gescheitert zu sein als Mensch, ist geringer als was zu machen, wo ich mich jeden Morgen aus dem Bett quälen müsste.
Vollkommen in Ordnung. Und du darfst ja auch schreiben. Also das Gott ist ja jetzt nur Teil dieser Frage hier. Carla, was würdest du machen, wenn du das nicht machen könntest, was du machst?
Ich glaube, ich würde irgendwas so, also ich finde die Frage erstmal sehr optimistisch, weil es kann ja jederzeit passieren, dass das einfach nicht, also.
Absolut.
Wie gesagt, ja, zweites Buch, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Man weiß es nie, also es kann immer alles passieren. Und wenn sowas passieren sollte, dann sehe ich mich in so einem Bewegungsbereich. Also irgendwas mit Sport und Bewegung oder so. Oder irgendwas, was auf jeden Fall nichts mit meinen Gedanken zu tun hat.
Mhm. Manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich das sehr, sehr wohltuend finde, diesen Gedanken. Dass man, oder zum Beispiel, wenn man mal bei einem Umzug hilft oder so, ja, und Dinge trägt. Und dann denkt man so, mein Job ist sitzen und reden oder sitzen und schreiben. Und dieser Körper und dieser, ja, Kopf könnten vielleicht noch sehr viel mehr Dinge tun.
Deswegen die Zahnputzroutine.
Absolut, damit kompensiere ich vieles. Also falls ihr eine Therapeutin oder ein Therapeut und so alles, bitte sagt mir nicht, was das bedeutet, wenn man 25 Minuten seine Zähne putzt. Das wäre mir lieb. Lieber berühmt sein für was Schreckliches oder für immer unbekannt?
Für immer, auf jeden Fall für immer unbekannt, ja, bei mir.
Letzteres, ja.
Also ich glaube, was ich jetzt über Dortmund gesagt habe, wird leider das Gegenteil bewirken, dass es mich die ganze Welt hasst, der Dortmund-Hasser. Aber hier auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz komisch und ich weiß nicht, was das für den Literaturbetrieb bedeutet, dass wir als Gesellschaft irgendwie Reichweite als so eine Goldwährung oder als so einen Goldstandard erhoben haben und das mittlerweile völlig egal ist, wofür und mit welcher Qualität diese Reichweite existiert. Also wenn ich irgendwas mache, was 1 Milliarde Menschen sehen, ist es irgendwie mehr wert, als wenn ich was mache, was 100.000 Menschen sehen, die das aber dann lieben und leben und denen das viel gibt, als 1 Milliarde, die es aber nach dem Abwischen wieder vergessen haben. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so gesund ist.
Ich habe das auch manchmal, dass ich so, dass mir irgendwer sagt, hey, kennst du den und den bei Insta oder so? Und dann gucke ich, die Person hat 4 Millionen Followerinnen und Follower. Und ich denke, wie konnte dieser Mensch an mir vorbeigehen? Also 4 Millionen, das ist einfach, das ist krank viel. Und also ich verstehe total, was du meinst. Das ist einfach irgendwie ein Ding unserer Zeit, dass so jeder seine 15 Minuten Fame hat und auch Fame sein kann, sehr Fame in einer Blase, die an anderen komplett vorüberzieht. Ne?
Ja, Prominenz hat sich komplett geändert. Früher gab es 4 Leute und die sahen auch alle ähnlich aus, alle so ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Und die wurden einem dann aufgedrängt und das hast du heute nicht mehr. Es ist sehr fragmentiert.
Wohingegen das schon wieder ganz gut ist, finde ich, dass du nicht viele Männer hast, die weiß sind und alt und dann wird gesagt, ja, die musst du kennen, die sind berühmt, aber ja.
Ich habe irgendwo mal gehört, das fand ich eigentlich ganz schön und das habe ich mir so eingeprägt, dass es 1.000 Leute geben sollte, die deine Sachen richtig gut finden. Und darauf kann man aufbauen.
Das ist ein guter Gedanke.
1.000 ist aber auch nicht so
wenig.
Wenn diese
1.000 aber bezahlen?
Ja, genau.
Viel?
Also 1.000, die dich wirklich zu 100% supporten.
Und bei OnlyFans kannst du damit reich werden.
Wie viele Leute sind denn heute hier? Ja, nicht ganz 1.000.
Doch.
Knapp.
Doch. So, wir machen noch 3 Fragen. Was ist der letzte Traum, an den ihr euch erinnern könnt, fragt Luise.
Ich hatte einen ganz weirden Traum, an den kann ich mich erinnern, weil ich davon geredet habe. Ich habe geträumt, ich bin Koreaner und spiele in der deutschen Nationalmannschaft gegen Korea.
Das ist sehr konkret.
Es ist super, ich stand im Tor, ich bin eine Katze im Tor. Ich bin nicht so gut auf dem Feld. Aber
also du warst eine Katze, eine koreanische Katze?
Nein, ich war ein ganz normaler Mensch.
Ach so, okay.
Und ich habe für Deutschland gespielt gegen Korea und alle Bälle gehalten. Und dann ist Korea rausgeflogen. Und dann hat Thomas Müller irgendwas Komisches zu mir gesagt. Dann habe ich versucht, ihm zu erklären, dass nicht cool ist, was er zu mir gesagt hat, und dass ich gern mehr Wertschätzung erhalten würde. Und dann habe ich richtig bereut, für Deutschland zu spielen und nicht für Korea.
Krass.
Ja. Es ist tatsächlich so, die Schlafphase, in der wir am aktivsten träumen, haben wir jede Nacht. Das heißt, eigentlich müssten wir jede Nacht träumen. Wir können uns nicht daran erinnern. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto eher kann man sich daran erinnern, was man geträumt hat. Deswegen Hausaufgabe, egal wie viel Unsinn das ist, nach dem Aufwachen sofort irgendwas notieren und es wird immer klarer und es wird auch immer weirder.
Daraus schreiben bestimmt Menschen auch Bücher. aus so einem Traumtagebuch.
Und wenn 1000 Leute die gut finden.
Ja. Also wenn es in deinem nächsten Buch um eine koreanische Katze im Tor geht, die mit Thomas Müller...
Wir hatten ein sehr ernstes Gespräch, Thomas und ich.
Ja, glaube ich dir sofort. Carla, wie real träumst du?
Also erstmal, Träume sind ja super wichtig, wirklich in Literatur. Ne? Es gibt weltbekannte Literatur- und Nobelpreisträger, die über 10 Seiten ihre Träume erzählen und die Leute kaufen. Es sind nicht nur 1000. Ich hatte diese Nacht einen sehr realistischen Traum. Ich habe nämlich geträumt, dass ich eine Freundin, die ich für heute Abend eingeladen habe, dass sie mir absagt. Und ich war super traurig, als ich aufgewacht bin. Aber sie ist, glaube ich, hier und sie ist auch gekommen. Es war dann nur ein Traum, dann realisiert man das so. Aber es war sehr realistisch.
Wie heißt du denn? Katrin. Katrin aus Köln. So schön, dass du da bist, weil so ist Carla traurig aufgewacht, aber jetzt sehr glücklich hier.
Ist ja mega peinlich, wenn sie eine andere gute Freundin meint. Ja, genau. Und du hast sie sofort angesprochen. Ich habe geträumt, meine beste Freundin kommt nicht. Das bin ich.
Nee,
ja,
sorry.
Das bist du.
Nee, es geht um Katrin. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Okay. Lieber, finde ich auch sehr schön, alle Harry Potter-Filme oder alle Herr der Ringe-Filme hintereinander schauen.
Ich bin da erstaunlich unemotional. Ich finde, beides sind gute, okay Filmreihen, aber es gibt ja Menschen, die eine Religion draus machen. Und da bin ich nicht so ganz, also ich würde jetzt eher alle Herr der Ringe-Teile gucken, aber ich habe jetzt keine starke Meinung dazu.
Ich bin da auch ähnlich drauf. Also ich finde Harry Potter, ich glaube eher Harry Potter, aber es ist keine große Präferenz. Beides gut.
Letzte Frage, nochmal sehr deep. Wie wichtig sind euch Sternzeichen? Lass mich raten, du bist da unemotional, weil...
Mir ist es völlig egal. Und ich glaube, es geht ja auch eher um so Aszendenten und so. Und jemand, der ganz tief drin ist, wirkt immer so, als würde er mir gleich einen Energy-Drink verkaufen wollen.
Nee. Soll ich dir mal mein Sternzeichen und mein Aszendenten
sagen? Ja, genau, sag mal bitte.
Könntest du damit was
anfangen? Nee, sag mal. Das interessiert mich einfach.
Kann dann irgendwer was, ist das was sagt, das, also kann man das öffentlich sagen?
Ist das, ja, oder? Ist jetzt nicht deine PIN-Nummer, dass man damit, ja. Nachdem Mona Amesian ihr Sternzeichen und Aszendenten gesagt hat, wurde sie auf allen Plattformen gehackt. Also jetzt weiß ich alles über die.
Also Sternzeichen Steinbock.
Ey, wie ich wusste es. Ja. Ich wusste es. Ich hätte gesagt Waage oder Steinbock.
Ja. Weil du dich doch damit auf... Du,
ja, natürlich, doch. Sonst würde sie doch nicht so fragen. Und mein Aszendent ist Skorpion. Skorpion, habe ich schnell gelernt, ist was, das man nicht sagen sollte.
In eurem Bücherregal.
So, ich habe gesagt, letzter Programmpunkt des Tages, ein Blick in eure Bücherregale. Ihr habt nämlich nicht nur eure Bücher mitgebracht, sondern ich habe euch auch gebeten, ein Buch als Tipp mitzubringen. Ein Buch, und ich habe es ein bisschen offen gelassen und gesagt, hey, entweder was, was ihr immer empfehlt, wenn euch jemand nach einem Buchtipp fragt, oder was, was ihr gerade gelesen habt und richtig gut fandet. Was ist es geworden?
Ich habe das jetzt schon ein paar Mal empfohlen, das Buch. Das klingt so, als würde ich nur das lesen. Das stimmt nicht, aber es ist so das Aktuellste, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Und das heißt, es ist ein fantastischer Titel, Das Geheimnis meines Erfolgs von Margit Mössmer heißt die Autorin. Das ist eine österreichische Autorin. Und es geht um ein Mädchen, was auf die Welt kommt und mit dieser Welt nicht so richtig im Reinen ist und sich da so ein bisschen, es ist einfach schön geschrieben, gute Perspektive. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Schönes Cover, Das Geheimnis meines Erfolgs.
Ist notiert. Kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Aber,
lies mal rein, das ist echt schön.
Werde ich mir merken. Dein Tipp?
Ja, ich dachte jetzt in dieser ganzen Rom-Euphorie, die gerade am Start ist. Ich, Claudius, Kaiser und Gott. Da geht es um Claudius, das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, ist schon ein bisschen älter. Aber ist ein sehr faszinierender Kaiser gewesen, weil er so ein Underdog war. Der hat gestottert und der wurde auch eigentlich nur als Kaiser ernannt, weil die dachten, den können wir gut irgendwie manipulieren. Und hat dann aber nochmal den Karren aus dem Dreck gezogen. Hat keiner mit gerechnet. Gut, gegen Ende seines Lebens hat er sehr viele Leute umgebracht und so. Ja, da ist immer
geschenkt,
irgendwie. Aber fand ich sehr faszinierend.
Für wen ist dieses Buch was? Weil ich glaube, so wie Carla sich tatsächlich für Sternzeichen interessiert, interessierst du dich wirklich fürs Römische Reich.
Total. Und ich glaube, es ist aber auch für viele, die sich nicht unbedingt damit dafür interessieren, weil es auch eine an sich spannende, also es geht, es ist nicht komplett historisch, sondern es ist eben aus der Perspektive fiktiv von Claudius geschrieben. Und es geht halt auch um Beziehungen und ist einfach ein, ja, interessantes Buch, ich glaube, für alle, die sich auch nicht unbedingt fürs Römische Reich interessieren. Und vielleicht interessiert man sich danach aber fürs Römische Reich.
Wäre auf jeden Fall, wie gesagt, gerade sehr, sehr zeitgemäß. Und mit diesen beiden Tipps sage ich vielen, vielen Dank, Carla Kaspari, Tarkan Bakshi. Habt einen ganz tollen Abend. Danke auch an alle im Livestream und im Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation: Mona Amesian. Redaktion: Maria Matthias und Bettina Kasten. Schnitt: Kati Groll. Sounddesign: Ole Zender. Produktionsleitung: Sibylle Essig.